Heute im CT-Ablink haben wir ganz viele böse Hacking-Gadgets, die wir auch direkt einsetzen. Und wir sprechen mit Penetration-Testern.
CT-Ablink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Wir haben heute, ich freue mich heute ganz besonders, weil es eine der ganz wenigen Folgen ist, wo wir mal Leute von außen eingeladen haben. Wir haben Hacker eingeladen oder genauer Pentester. Das hat auch nichts mit Kugelschreibern zu tun, ne? Oder?
Nein.
Habt ihr den lustigen Witz schon mal gehört?
Hey. Geht eigentlich, bis jetzt noch nicht so häufig.
Sag doch mal ganz kurz, wer ihr seid. Fangen wir mal bei dir an.
Ja, hi. Mein Name ist David Wischniak. Ich bin Junior Cyber Security Consultant bei der Cyphron GmbH und außerdem seit 5 Jahren externer Autor bei Heise.
Ah ja, sehr schön. Und du?
Ich bin Gerd Klostermeier und bin ebenfalls Pentester mit Fokus auf so hardware-nahe Themen für die Sys GmbH in Tübingen.
Ah ja, okay. Und dich kennen wir natürlich schon. Du bist, du bist hier der hauseigene Hacker.
Genau, ich koche Kaffee und bin für die Security-Themen bei CT und bei Heise Security zuständig.
Ja, super. Und du hast für CT ja so ein Hacking-Gadgets, habt ihr das, glaube ich, genannt. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ihr das gemacht habt. Und da hast du mit den beiden zusammengearbeitet, so ein bisschen?
Genau, ja. Wir haben das, glaube ich, das erste Mal 2017 gemacht, dass wir ganz viele vermeintlich harmlose Geräte bestellt haben, die dann aber doch ein ziemlich böses Eigenleben haben, wenn man sie falsch einsetzt. Also Geräte, die IT-Angriffe sehr, sehr leicht machen, zum Beispiel WLANs hacken oder irgendwelche Smartphones, solche Geschichten. Und da gibt es halt eine ganze Reihe von. Und wir wollten mal gucken, was die so können, ob sie wirklich das halten, was sie versprechen.
Das zeigt ihr ja auch gleich direkt hier in der Sendung, da bin ich schon ganz gespannt drauf.
Und das haben wir jetzt halt nochmal wiederholt, weil so viele neue Geräte rausgekommen sind, dass es sich nochmal angeboten hat, irgendwie auf Einkaufstour zu gehen und ganz viel Zeug zu bestellen und auszuprobieren.
Okay. Aber könnt ihr nochmal ganz kurz sagen, weil nicht alle unsere Zuschauerinnen, Zuschauer sind wahrscheinlich nicht mit dem Wort Pentesting bekannt oder Penetration Testing. Könnt ihr mal ganz kurz umreißen, was das eigentlich bedeutet?
Ja, kann ich gerne machen. Also am einfachsten fällt es mir am Beispiel. Also der Pentest ist meistens dazu da, den Soll-Zustand vom Ist-Zustand vielleicht so ein bisschen zu vergleichen. Also du machst jetzt einen neuen Webshop auf, möchtest dein eigenes Produkt vertreiben und jetzt bist du dir aber halt vielleicht unsicher. Jetzt hast du da irgendjemand angeheuert, der dir deine Webseite programmiert und deinen Webshop. Aber jetzt möchtest du natürlich übers Ohr gezogen werden und dann kommen da irgendwelche Hacker daher und kaufen deine Produkte, irgendwie manipulieren die Preise oder können die ganze Kundendatenbank im schlimmsten Fall noch abziehen, Kreditkartendaten und ähnliches. Klar, derjenige, der es programmiert, wird das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen tun. Hoffentlich.
Aber es ist immer gut, wenn nochmal jemand draufschaut.
Genau, aber ne? Möglicherweise hat der Entwickler nicht so einen Sicherheitshintergrund, sondern einen Entwicklerhintergrund. Mhm. Und deswegen kommen wir da prinzipiell ins Spiel und tun praktisch am besten vor dem Go-Live, meistens ist es eher danach, nochmal drüber schauen, sind da denn die typischen Schwachstellen, die es dort gibt, behoben worden? Vielleicht findet man auch ein paar neue drin. Ist das eben einfach so abgesichert, dass eben hoffentlich keiner umsonst einkaufen geht oder die Kreditkartendaten
stehlt? Aber Pentesting macht man ja wahrscheinlich nicht nur bei Website-Projekten, sondern wahrscheinlich auch bei, sagen wir mal, IoT. Wenn ich jetzt also eine Firma bin und ich habe jetzt einen Wasserkocher mit Bluetooth entwickelt, dann wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass ich eure Arbeitgeber vorher mal frage, so von wem könnt ihr euch das Ding mal angucken, ist das safe?
Das wäre durchaus sinnvoll, machen viele Hersteller leider nicht. Viele kommen aus Fernost und kümmern sich nicht so sehr um die Sicherheit. Die produzieren das unter sehr günstigen Bedingungen, haben auch keine Mittel, das Ganze testen zu lassen. Deswegen bekommen wir auch oft nach Deutschland eingeliefert sehr unsichere IoT-Geräte, die dann Leute wie wir uns sehr gerne anschauen. Genau, aber der Pentest ist ja in erster Linie eine Dienstleistung für den Kunden, um sein System sicherer zu machen, indem man es sich anschaut wie ein Angreifer. aber gleichzeitig eben das nicht missbraucht.
Dem Hersteller, genau, dem Kunden die ganzen Daten gibt natürlich. Kauft ihr dann auch tatsächlich so Zero-Day-Exploits und solche Sachen ein oder wie funktioniert das? Oder benutzt ihr da jetzt erstmal nur so die Sachen, die irgendwelche Script-Kiddies theoretisch haben könnten oder geht ihr auch an die ganz heißen Sachen
Das
ran?
Geht von bis, also einkaufen definitiv nicht. Mhm. Da gibt es genügend shady Seiten oder irgendwie Thema Dark Web und
genau,
irgendwelche Foren.
Vor allem teuer, ne?
Also teuer auch, ja. Genau. Nee. Und außerdem wenig zielführend an der Stelle. Also wir wollen ja nicht irgendwie einen Exploit haben, den noch keiner kennt, um dann irgendwo reinzukommen, sondern wir sind die Guten. Also wir wollen das ja besser machen. Sprich, wenn wir auf einen Exploit stoßen, also würde ich jetzt in meiner täglichen Arbeit auf einen Exploit stoßen, den ich noch niemand gefunden habe, haben wir bei uns in der Firma sogar eine Responsible Disclosure Policy. Sprich, wir werden das sogar veröffentlichen in Absprache mit dem Hersteller und Ähnliches, damit es einen Fix für gibt, damit die Welt hoffentlich morgen ein bisschen sicherer ist. Also ist eigentlich dort nicht so der böse Gedanke. Und deswegen sehe ich das zum Beispiel, du hast zu Beginn gesagt, Hacking-Gadgets. Ich selber in meinem Arbeitsumfeld würde die gar nicht als böse Hacking-Gadgets bezeichnen, sondern das ist mein Werkzeugkoffer für meine tägliche Arbeit. Also da gibt es so einen gewissen Dual-Use. Ich muss damit nicht immer nur böse Dinge tun, sondern die helfen auch mir teilweise einfach als Werkzeug, um Sicherheitslücken aufzudecken, um dem Hersteller Bescheid geben zu können, damit der entsprechend auch seine Lücken schließen
kann. Aber ganz allgemein kann man sagen, dass ihr Werkzeuge benutzt, die offen verfügbar sind sozusagen. Ja. Also jetzt nicht, okay. Und dann heißt das, was ihr macht, früher hat man Whitehead-Hacker dazu gesagt.
Genau,
ne?
Also kann man auch guten, nach wie vor tun.
Die guten Hacker. Mhm. Der Begriff Pentesting, also der ist mir persönlich als Außenstehender aus der Szene, sag ich mal, vielleicht vor 10 Jahren oder so das erste Mal untergekommen. Den gibt es noch nicht immer, den Begriff, oder? Das ist ein relativ...
Noch nicht so geprägt. Also es gibt Leute, die machen das schon länger. Also unsere Firma gibt es schon seit 20 Jahren. Mhm. Gut, vor 20 Jahren waren das vielleicht so erste Webseiten, die man testen konnte und vielleicht noch ein bisschen WLAN, mehr gab es da noch nicht gefühlt. Vielleicht Unternehmensnetzwerke und sowas. Aber man geht da mit der Zeit mit. Also der Begriff wird immer größer und verändert sich. Also eben als die Smartphones großes Ding wurden, muss man natürlich auch mit der Zeit gehen und sich natürlich die Security von Mobile Apps anschauen. Und so geht das eben jetzt auch mit IoT-Themen und allem, was dazu kommt. Industrie 4.0 als Buzzword. Auf einmal wollen die ganzen Produktionsanlagen ans Internet oder sollen die ganzen Produktionsanlagen ans Internet, ob das eine gute Idee ist, nochmal was anderes. Aber klar, eben muss man eben untersuchen und deswegen wird das Feld immer größer und breiter, wie man sich das praktisch anschauen
kann. Ein Beruf
kann.
Mit Zukunft sozusagen.
Das kann gerade auf jeden Fall noch.
Man kann es sich ja kaum erlauben, als Unternehmen keinen Pentester auf die Produkte loszulassen, weil wenn dann wirklich was passiert, dann ist ja natürlich der Kummer groß und natürlich will man im Vorfeld alles Mögliche tun, damit die Produkte sicher auf den Markt kommen.
Klar, aber dass viele Hersteller es nicht machen, haben wir ja nun schon oft genug mitbekommen. Also gerade so bei solchen sicherheitsrelevanten Sachen wie Alarmanlagen, wo wirklich krasse Sicherheitslücken drin gewesen sind, an die ich mich erinnere. Ja, interessant, sehr interessant. Aber würde ich sagen, gehen wir mal gleich vielleicht ans Eingemachte. Wir können ja direkt mal mit dem, wenn wir da, eine Frage habe ich nochmal, glaube ich, wenn wir gerade darüber reden. Was war so die krasseste Lücke, die ihr, an die ihr euch erinnern könnt? Oder das krasseste Gadget, was die fürchterlichsten Dinge gemacht hat.
Da kann ich etwas zu erzählen vielleicht. Also die krasseste Lücke, die ich bisher hatte, das war eine Lücke in WLAN-Routern eines größeren DSL-Providers. Und da standen, ich meine, 1,3 Millionen WLAN-Router deutschlandweit für jeden Angreifer komplett offen. Jeder konnte sich damit verbinden. Die Exploits sozusagen waren schon öffentlich. Und das Ganze zog sich über mehrere Monate, ich glaube sogar ein halbes Jahr. Und eine Firma hatte unwissentlich das größte kostenlose Hotspot-Netz Deutschlands.
Ja, ich glaube, daran erinnere ich mich sogar noch. Das, Und du, so einer von euch?
Ich könnte es gar nicht so genau auf jetzt irgendwie eine Lücke festmachen. Dafür gab es dann doch irgendwie über die Jahre schon verschiedene Geräte, wo man sich manchmal so ein bisschen an den Kopf langt. Das passiert natürlich manchmal.
Facepalm.
Genau. Ja. Es ist nicht immer böse gemeint. Die Entwickler sind meistens sehr viel bessere Entwickler, wie ich das bin. Mhm. Aber eben, die haben halt nicht den Security-Background. Also man könnte schon sagen, in der Ausbildungsschiene geht da eher was schief. Und wenn das besser laufen würde, dann wäre ich überflüssig. Aber eben genau dementsprechend findet man das in vielen Dingen und ich habe das in, wir haben das in Gartensprenklern, Smarten, die dann irgendwie Smart Garden automatisch die Pflanzen bewässern, wo man dann auf einmal einfach alle Geräte jeglicher Käufer übernehmen kann, weil man dann praktisch die ganze Cloud-Infrastruktur gleich noch mit hochnimmt. Also sowas ist alles dort im Bereich des Möglichen. Fällt mir tatsächlich schwierig, jetzt genau zu sagen, dass der es am schlechtesten oder am schlimmsten gemacht hat, sondern es gibt immer wieder mal so ein paar Dinge, die man, wo man denkt, das ist schon sehr weit eskaliert. Manchmal geht es auch gar nicht so tief, denn man muss auch das in ein gewisses Verhältnis setzen. Verhältnis heißt meistens bei uns eine gewisse Zeit. Mhm. Du hast es vorhin angesprochen, es ist schön, wenn die Unternehmen es überhaupt machen, dann hat man ein besseres Gefühl. Man kann natürlich nicht garantieren, dass die Sicherheit jetzt dadurch gegeben ist. Denn ja, ich bin auch ein Mensch und wenn, selbst wenn das drei Kollegen gleichzeitig machen, der vierte hätte vielleicht noch was anderes gefunden und außerdem haben wir eine Woche Zeit. Der böse Hacker hat halt, nimmt sich 3 Monate Zeit, dann kommt vielleicht was anderes bei rum. Also dementsprechend, manchmal sind die Lücken auch noch gar nicht so dramatisch, aber man kann erahnen, es würde schlimmer werden, wenn man weiter sucht, aber... Klar. Ganz banal, der Hersteller bezahlt einen nicht länger, um weiter zu testen, sondern der möchte praktisch das Gröbste erstmal abgesichert haben, damit es nicht sofort auseinanderfällt. Und klar, wenn jetzt, also man muss ja auch sagen, es gibt da gewisse Schutzziele und Zielgruppen und wenn ich jetzt vielleicht irgendwie mir meinen nächsten kleinen Gartensprenkler baue, dann ist vielleicht das Schutzziel nicht, dass es NSA-Hack-proof sein muss, nur, dass irgendwie, sondern
von außen das Ding
aber
kann.
Vielleicht sollte es nicht ganz so trivial sein, dass der Nachbar einfach aus Versehen drüber stolpert. Also da gibt es dann sehr viele unterschiedliche Ziele und dementsprechend auch sehr unterschiedlich die Lücken, die ich da so gesehen habe.
Du so, Ronald?
Ja, ich erinnere mich da noch an ein schönes Beispiel. Da wurde uns eine Lücke in einer Einfamilienhausheizung gemeldet, also in so einer modernen, die man so mit Holz quasi befeuern kann, die dann auch mit Strom erzeugt hat. Das klingt erstmal unspektakulär, weil diese Geräte waren nicht so verbreitet. Das waren ein paar hundert oder ein paar tausend in Deutschland. Mhm. Ich habe dann aber ein bisschen weiter geforscht und dann stellte sich raus, dass diese Steuerungen, die da in diesen Heizungen steckten, auch in Industrie, in großen Industrieanlagen zum Einsatz kommen. Und als wir das rausgefunden hatten, da sind quasi alle Dämme gebrochen. Also da haben wir Produktionsanlagen gefunden, wir haben Kraftwerke gefunden, Stadien, Schließanlagen in Stadien.
Und die waren alle von außen erreichbar?
Die waren alle von außen erreichbar und verwundbar. Also man konnte tatsächlich als Admin da die Kontrolle übernehmen. Mhm. Und das Skurrilste war so zum einen eine Kirche tatsächlich mit Licht- und Glockensteuerung. Also da konnten wir die Glocken läuten lassen.
Habt ihr das gemacht?
Das haben wir gemacht, allerdings mit Rücksprache dann. Ja, okay. Also es ist natürlich dann auch eine gewisse Grenzüberschreitung. Ne? Man muss dann sich schon die Erlaubnis einholen, wenn man sich da nicht die Hände schmutzig machen will. Und das wollen wir natürlich nicht, wir sind ja die Guten. Und dann gab es noch eine JVA, wo die Duschwassersteuerung am Internet hing. Also da konnte man die Temperatur einstellen, man konnte die thermische Desinfektion anstoßen. Und als wir das dann, wir haben da sehr viel recherchiert und auch mit dem BSI zusammen die Betreiber informiert und sind dann irgendwann nach einer gewissen Schonfrist an die Öffentlichkeit gegangen. Und gerade der Pressesprecher der JVA musste dann eben sehr oft ins Fernsehen und erklären, dass ja auf jeden Fall alle Insassen noch da wären.
Und nicht verbrüht oder erfroren. Ja, krass. Ja, mit was wollen wir denn hier jetzt direkt mal loslegen? Ich sehe hier ganz viele so kleine schwarze Kästchen, die hier auf dem Tisch liegen. Wollen wir mal, wer hat Bock?
Du hast ja schon die Alarmanlagen erwähnt, in den Lücken. Und das war genau David, der das bei uns getestet hat.
Ja.
Vielleicht erzählt er mal ein bisschen, wie er da vorgegangen ist und was wir davon vielleicht sogar zeigen können.
Gern. Also ich war es nicht alleine, der sie getestet hat. Es war noch ein Kollege von mir, genau, also jetzt nicht von Cyfron, sondern anderweitig. Mhm. Und der hat rausgefunden, dass viele dieser smarten Alarmanlagen gar nicht so smart sind, wie die Hersteller angeben.
Also wir reden von Hausalarmanlagen,
genau,
also die Dinger, die man nach seine Wohnung mit nachrüstet.
Ganz genau, okay. Also das ist halt, das ist so ein Hub in der Mitte, so eine Art Steuergerät. Dann gibt es dafür Sensoren für Fenster, für Türen, Luftsensoren vielleicht auch, Bewegungsmelder. Mhm. Die Idee ist halt, dass wenn ein Einbrecher oder sonst wer in das Haus reinkommt, man aufs Smartphone eine Benachrichtigung kriegt und vielleicht auch die Kamera einschalten kann, eben sieht, was da vor sich geht. Mhm. Nun ist das Problem daran, dass diese ganzen Sensoren die ganze Kommunikation zwischen der Leitstelle, also dem Hauptrouter in der Mitte und den ganzen Sensoren, überhaupt nicht gesichert war. Das bedeutet, das waren einfache Funkprotokolle, sowas wie man es vom Garagentor kennt, diese 433 MHz-Geschichte. Und die Daten, also wenn ich das Fenster öffne, wurde halt eben einfach so ein Funksignal rübergeschickt, hier Fenster wurde geöffnet.
Und das konnte man einfach mitschneiden und dann wieder replayen sozusagen.
Ja, okay. Man konnte es einmal mitschneiden, man konnte es auch unterdrücken. Wenn man einfach Rauschen gesendet hat auf die Leitung, dann bei fast allen Alarmanlagen konnte man damit als Einbrecher einfach sagen, ja gut, dann stelle ich eben das Rauschen ein und dann kann ich mich hier in Ruhe umsehen.
Ja, krass. Okay, und wie macht man das? Also das können wir uns jetzt mal hier angucken, oder
genau.
Was?
Wir haben jetzt zwar keine Alarmanlage hier, die hatten wir. Ja, genau. Das kommt jetzt auch hier.
Zeig doch mal das Gerät, mit dem du arbeitest.
Genau. Wir haben hier so ein Limest Air. Kann man das einmal abschließen vielleicht?
Nö, du kannst es dran lassen.
Ja, es passt schon. Ich kann es einmal so. Wir haben hier so ein Limest Air. Das ist ein sogenanntes Software-Defined Radio. Die Idee ist, im Gegensatz zu einem normalen Funksender und Empfänger, ist das Ding komplett steuerbar über Software. Das heißt, der Rechner kriegt Rohdaten rein davon und man kann damit Funkprotokolle analysieren, man kann sich die Daten anschauen, man sieht im Grunde wie so eine Audiodatei, so eine Welle. Und das kann ich einmal vorführen und zwar einfach mal live mit meinem Autoschlüssel.
Also für unsere Nur-Hörer, das ist so ein Zigarettenschachtel-großes Kästchen mit vier Antennen. Das sieht aus wie so ein verkleinerter WLAN-Router.
Ne? Genau.
Ein bisschen. Ja. Was ist das für eine Software, die du da benutzt?
Das ist eine Open-Source-Software, eine freie Software, nennt sich Universal Radio Hacker. Die ist noch ziemlich frisch. Ich meine, erst seit etwa einem halben Jahr verfügbar.
Bisschen länger schon.
Bisschen länger tatsächlich? Ja. Okay. Ich bin von der begeistert, weil die Schritte, die man früher manuell durchführen musste, man musste die Daten aufzeichnen, dann mit einem anderen Programm analysieren, mit dem dritten Programm oder eigenen Skripten versuchen, die Daten zu dekodieren. Das hier bietet alles aus einer Hand. Man hat einfach einmal so ein Fenster, mit dem man Sachen aufzeichnet. Das zeige ich mal hier. Ich drücke jetzt einmal auf Schließen, einmal auf Öffnen. Ja. Das reicht schon. Sagen Stopp.
Ah, und jetzt kann ich mir sozusagen die Sachen da rausschneiden und die irgendwie auch replayen damit.
Genau, wir können die einfach direkt, wir können die einfach erstmal speichern. Das mache ich mal eben hier.
Also für die Hörer, wir sehen jetzt, also David hat jetzt einfach auf Aufzeichnen gedrückt und dann hat er einen Funkautoschlüssel gedrückt und man sieht das dann, man sieht diese Funksignale da jetzt als Waveform. Also in dem Moment, wo er drauf gedrückt hat, hat man direkt auf dem Bildschirm gesehen.
Jetzt sieht man hier schon ziemlich gut direkt die einzelnen Funkwellen. So sieht das halt aus. Wenn man das genau hinschaut, sieht man halt, das ist eine Art Morsecode. Das Signal ist da, nicht da, da, nicht da. Und wenn man jetzt... Das Programm kann einfach automatisch Parameter erkennen, mit welcher Geschwindigkeit wird gesendet, mit welchen Eigenschaften. In dem Fall ist die Modulation ASK. Und man sieht direkt, dass die Daten hier immer gleich sind. Diese 1 und 0 heißen einfach nur, es gibt ein Signal oder es gibt kein Signal.
Und wenn du jetzt noch ein zweites Mal drückst und das wieder gleich ist, dann weißt du auch, dass da offenbar keinerlei Verschlüsselung oder wie man auch immer das bezeichnet.
Genau, das ist der Fall. Man sieht es sogar schon jetzt, weil ich habe den Knopf ein bisschen gedrückt gehalten. Das heißt, solange ich ihn drücke, wird das Signal rausgeschickt. Für den Fall, dass halt das Auto nicht direkt das Signal mitbekommt.
Ja, klar.
Und hier sieht man immer diese Blöcke. Das sind immer die. Immer mit der Pause dazwischen.
Die sind immer gleich. Aber das ist hoffentlich ein altes Auto. Oder solche Autoschlüssel werden die so noch hergestellt?
Die werden immer noch so verkauft. Also in neueren Autos mit, das ist eine nachgerüstete Alarmanlage und Zentralverriegelung.
Ja.
Die ist aber immer noch so im Verkauf. Und der Hersteller wirbt auch gar nicht damit, dass hier sehr sicher wäre. Da sind halt aus Fernost importierte Anlagen mit einer Marke versehen und das war's. Und wie man hier sehen kann, das Signal ist immer gleich. Ich kann es mir jetzt mal anschauen. Jetzt dekodiere ich das mal eben. Ich habe jetzt hier mir was vorbereitet, aber das zu dekodieren, das war einfach nur ein bisschen länger drauf gucken und mal sehen, wie die Daten sich wiederholen. Jetzt sieht man hier schon, dass die Daten hier immer gleich sind. Hier und die letzten paar Bits hier am Ende, wenn man es runterscrollt, ich habe am Ende nochmal einen anderen Knopf gedrückt. Und dann sieht man dort, dass die sich dann unterscheiden. Hier ist einmal so, einmal hier. Und der Rest der Daten ist immer gleich. Ich kann auch ein bisschen reinzoomen, damit man das besser
sieht. Aber jetzt mal nur, das ist jetzt kein Standardschlüssel vom aktuell gekauften Auto, sondern so eine Nachrüstlösung.
Das ist eine Nachrüstlösung, aber der entspricht auch Schlüsseln von älteren Autos.
Ah ja, okay. Das aber jetzt die aktuellen Autos, da ist es nicht mehr so einfach.
Die aktuellen machen das ein bisschen anders. Genau. Oder aktuelle machen es sogar nochmal wieder anders. Also es gibt eine Generation dazwischen, die es meistens dann schon besser gemacht hat, wo man sogenannte Rolling Codes einsetzt. Das ist nicht verschlüsseln, aber praktisch, man ändert jedes Mal den Code und die in der Vergangenheit sind, sind ungültig. Also wenn ich was aufzeichne und das einfach wieder abspiele, dann ist es nicht mehr gültig, ja. Genau, weil praktisch die Gegenseite weiter ist.
Aber man könnte ja theoretisch per Software den Algorithmus knacken und dann sozusagen...
Genau das ist teilweise passiert, genau, okay. Vor zwei Jahren.
Einmal das, es geht sogar noch einfacher. Man kann einfach warten, bis die Person das Auto aufschließen will. Man stört das Signal und gleichzeitig empfängt man den ersten Versuch. Danach empfängt man den zweiten Versuch und leitet das erste Signal weiter.
Verstehe.
Das heißt, man hat in der Hand noch einmal einen validen Code zum Aufmachen des Autos. Das ist ein relativ typischer Angriff auf Rolling-Code-Systeme.
Ah ja, okay.
In diesem Fall ist es aber ganz einfach. Das Signal ist immer gleich. Das heißt, ich muss mir da gar keinen Aufwand machen. Ich kann es einmal aufzeichnen und danach... kann ich das Signal so oft wieder rausschicken, wie ich will. Und
das geht auch mit diesem Ding,
genau,
mit diesem Leim-Ding. Was kostet jetzt dieser
Transceiver? Also genau, dieses hier ist ein bisschen teurer. Das gibt es ab $300. Es gibt aber davon auch so einen kleinen Bruder, der hat zwei Antennen weniger, entsprechend, also der hat 4 Kanäle, der Kleine hat nur 2 Kanäle, kann aber trotzdem senden und empfangen gleichzeitig. Das heißt, man kann damit auch beispielsweise eine eigene Funkzelle, also eigene Handyzelle, GSM, aufspannen.
Wow.
Ist natürlich illegal in Deutschland aus verschiedenen Gründen, aber das hält halt viele Angreifer nicht davon ab.
Und welche Frequenzen beherrscht
der, so ein Ding? Also genau, der hier schafft von 1 Megahertz, 100 Kilohertz waren es, glaube ich. Es waren 100 Kilohertz, wenn ich mich nicht irre.
Also die Frequenzen sind vielleicht jetzt gar nicht so relevant, aber welche Funktechniken lassen sich damit sozusagen empfangen und
replayen? Da gibt es erstmal keine Grenzen. Alles, was Funk ist, in dem Frequenzbereich hier bis 3,8 Gigahertz, das kleinere kann bis 3,5 Gigahertz von 10 Megahertz aufwärts. Alles, was halt nicht viel zu schnell ist, aber an sich gibt es da erstmal keine Grenzen. Und damit lässt sich dann alles aufzeichnen, analysieren. Man kann dann die Daten teilweise entschlüsseln, wenn sie nicht weiter gesichert sind. Sowas wie WLAN damit anzugreifen, wäre prinzipiell möglich, ist aber komplizierter, als einfach eine entsprechende WLAN-Karte zu nehmen, weil die dafür ausgelegt ist.
Aber als du gerade auf Aufzeichnen gedrückt hast, haben wir ja wirklich nur die Signale von dem Schlüssel gesehen. Das liegt daran, dass du die Frequenz vorher eingestellt
natürlich.
Hast. Also der guckt natürlich nicht auf dem kompletten Band, weil sonst hast du wahrscheinlich nur Gebutzel da.
Genau, man kann hier sehen, ich habe hier einen Spektrum-Analyzer. Das heißt, hier sieht man einfach das Spektrum und hier sieht man, wenn ich drauf drücke.
Ah, cool.
Wie man auch sehen kann, ist das Ding nicht sehr exakt. Man hat hier so Wiederholungen auf anderen Frequenzbändern.
Warte mal, wenn ich jetzt hier mit meinem Telefon, jetzt habt ihr wahrscheinlich gleich Brutzeln im Ton, aber trotzdem, wenn ich jetzt mal versuche, jemanden anzurufen.
Das wäre 900 Megahertz ungefähr, wobei
das lässt sich nicht ganz einfach sagen, nicht so genau je nachdem, sagen. Ob du jetzt LTE hast oder GSM oder UMTS hast, bei welchem Provider du bist, sitzen die auf anderen. Aber man kann natürlich, also
aber
man
das
kann.
Wäre theoretisch
man kann möglich, das sehen, genau, man sieht die Handymasten oder so.
Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir ein bisschen suchen. Irgendwann würden wir die Frequenz deines Providers finden und würden da halt sehen, dass da Dinge passieren. Natürlich kann man jetzt die Daten nicht einfach so lesen,
klar,
weil die heutige Technologie ist natürlich ein bisschen weiter. Und
aber krass.
Genau. Kann das ja nochmal in die Kamera halten, das Ding.
Das Ding hier,
das ist genau das Leim-SDR. Und den Autoschlüssel, damit man sieht, dass das wirklich keine Raketentechnik ist, sondern es ist halt ein Standard-Autoschlüssel. Das Leim-SDR. Und es ist ja tatsächlich so, dass solche Angriffe passieren. Ne? Es werden ja Luxuskarossen aufgeschlossen über Funk, unter anderem auch über dieses Keyless-Go-System. Das ist nochmal eine andere Technik, die aber auch sehr leicht zu überlisten ist. Und das ist nicht nur theoretisch wie ein Schreckensszenario, das passiert auch. Und ja, Autos werden gestohlen. Oft werden sie ja auch nur aufgemacht, um da irgendwelche Zubehörteile rauszuholen, ne? Gerade in Hannover waren irgendwelche Lenkräder aus Luxuskarossen jetzt irgendwie die Tage. Und das ist nichts, was nur im Labor existiert. Also das ist keine Panikmache, das passiert tatsächlich.
Was sagen wir jetzt den Autositzern?
Wenn,
machen die jetzt
ja,
wieder auf manuelle Schlüssel?
Das kommt drauf an. Also wenn man ein hochwertiges Auto fährt und ein neueres, ist man erstmal sowieso nicht so anfällig, weil die halt Rolling Code oder eben noch neuere Systeme einsetzen. Bei alten Autos, nun prinzipiell ist man angreifbar natürlich. Mhm. Ob man deswegen jetzt die Funkanlage deaktivieren sollte, nun, wenn das ein 20 Jahre altes rostiges Auto ist, wird es wahrscheinlich erstmal nicht geklaut.
Ja, ja, okay.
Aber natürlich sollte man dann vielleicht keine Wertsachen im Auto lassen. Okay. Außerdem, nur weil man das Auto aufschließen kann, kann man es ja nicht unbedingt sofort starten. Nee,
klar, logisch.
Das ist ja erstmal kein Schlüssel.
Geht ja nochmal weiter. Ja, jetzt habt ihr mich aber echt angefixt. Jetzt würde ich gerne nochmal so ein Gerät sehen. Haben wir noch was aus dem...
Bereich, ja, also Funk? Ich wollte gerade sagen, genau, also im Funkbereich haben wir noch mehr, vielleicht eben auch das ein oder andere spezifischere.
Also hier sehe ich noch was mit der Antenne.
Das ist tatsächlich einfach nur ein WLAN-Dongle, ein ganz handelsüblicher, den du da gerade in der Hand hattest, der aber unter Hackern sehr beliebt ist oder unter Security-Analysten sehr beliebt ist, weil die Linux-Treiber, die es dazu gibt, sehr flexibel ihn ja, programmieren lassen, also verschiedene Monitormodus, also mit dem kann ich zum Beispiel sniffen, sehr einfach. Also ich kann deinen WLAN-Paketen zuhören und wenn du jetzt in einem ungeschützten WLAN, also am Flughafen offenes WLAN und du bist so leichtsinnig noch auf einer Webseite zu surfen, die kein HTTPS hat oder so, dann sehe ich sofort in der Luft die Daten damit rumschwirren und kann das ganz einfach machen. Theoretisch geht das eben auch mit so einem Software-Defined Radio, aber den WLAN-Standard in Software zu implementieren, ist dann meistens doch so anstrengend, dass ich lieber den Dongle nehme, wenn der die nötigen Funktionen hat für mich. Und so gibt es dann zweckmäßig für das ein oder andere immer ein Gerät. Ich glaube, das gab es auch schon.
Also dieser Dongle, ich meine, man könnte ja auch einfach den eingebauten WLAN-Chip im Notebook.
Teilweise, das ist so ein bisschen die Antwort, kommt drauf an. Und zwar nicht alle Chips genau unterstützen die gleichen Funktionen und gleichen Modi, damit man dort gleich weit kommt. Ja. Das ist nochmal so ein anderes kleines Gerät. Auch einfach nur ein Dongle, der ist jetzt für Bluetooth-Hacking da. Mhm. Hat auch eben seine Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Auch ein Open-Source- und Open-Hardware-Projekt, Ubertooth. Wenn man eben statt in dem WLAN-Bereich in der Bluetooth-Ebene unterwegs ist und dort irgendwelche Angriffe machen kann.
Und was kann man da mit Bluetooth? Könnte man, mir fallen jetzt natürlich irgendwie Kopfhörer ein oder was kann man da für Schindluder mittreiben?
Auch wieder so ein bisschen kommt drauf an. Ja. Also es gibt halt recht viel. Also Bluetooth ist vor allen Dingen nicht Bluetooth. Dann gibt es schon erstmal die ganz großen Unterschiede wie Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy. Beide funktionieren komplett unterschiedlich, obwohl sie bei dem Bluetooth-Standard drin sind. Also wirklich sogar bis runter zur physikalisch in der Luft funken die anders. Also sind die ein bisschen schwer vergleichbar. Ein ganz klassischer Angriff, der zum Beispiel bei Bluetooth Low Energy funktioniert, wäre, wenn du eine Funktastatur hast mit Bluetooth Low Energy Technik und die meistens werben die immer noch so Bluetooth 4.0. Interessant ist, bei eben Bluetooth 4.0 wurde die Low Energy Technik mit eingeführt in den Standard und die hatte schon im Standard eine Schwachstelle drin, die erst mit 4.2 sozusagen behoben wurde. Interessanterweise wusste man von der Schwachstelle, also sie ist direkt im Standard, steht drin, dass das wohl nicht so sicher ist. Tatsächlich aber beim initialen Pairing, also wenn ich das erste Mal das verbinde, irgendwie, man kennt es beim Handy, diesen Code abgeben muss, bei der Tastatur muss ich den prinzipiell eintippen. Wenn dort ein Angreifer dabei ist, kann er allein durch passives Mitlauschen genau mit so einem Gerät die Verbindung aufknacken und den Schlüssel ableiten.
Verstehe.
Und kann anschließend die Pakete reinschauen. Weiß, welche Tasten du drückst, wenn du morgens dein Passwort eingibst.
Was haben wir noch für Funk? Achso, hier sind noch ganz viele andere Antennen.
Das hier ist ein WLAN-Booster. Die sind überwiegend in Deutschland so nicht einsatzfähig unter normalen Bedingungen, weil wir eine Beschränkung haben, dass WLAN auf 2,4 GHz maximal eine Sendeleistung von 100 Milliwatt bzw. 20 Dezibel haben darf. Nun hat so ein WLAN-Booster dann am Ende am Ausgang vielleicht 2000 Milliwatt plus noch die Antennenverstärkung dazu und die legal einzusetzen, ist entsprechend nur dann möglich, wenn man die Dinger nutzt, um ein langes Kabel, also die Zuleitung zur Antenne, damit ausgleichen möchte. Dann wäre der Einsatz legal, dann kommt man am Ende auch auf etwa 100 Milliwatt und dann ist es auch schon wieder okay.
Ah ja, okay.
Allgemein bei der WLAN-Technik, das ist auch eine WLAN-Karte, in dem Fall eine ähnliche wie die kleine weiße hier.
Da kann ich mich noch dran erinnern, als diese WEP-Hacks damals aktuell, weil da haben alle immer Atheros.
Genau, Chipsätze. Ne? Ja. Der ganze Trick daran ist einfach, dass jeder in einem WLAN-Netzwerk kriegt alle WLAN-Pakete, selbst wenn man nicht in diesem Netzwerk angemeldet ist. Nur, das ist halt wie die Post, alles, was nicht für einen selber adressiert, also für einen gedacht ist, wird halt verworfen oder eben einem nicht zugestellt. Bei WLAN wird es zugestellt, aber die WLAN-Karten verwerfen es.
Ja, klar.
Und der Trick an diesen speziellen Linux-Treibern ist, dass die das eben abschalten. Das heißt, die nehmen alle Pakete an und wenn die unverschlüsselt sind, kann man die aufmachen und reinschauen. Wenn sie verschlüsselt sind, bei WEP gab es damals eben Schwachstellen. Man konnte über einige Tricks an den Schlüssel gelangen des Netzwerks und bei WPA ist das teilweise auch noch möglich bei schwachen Passwörtern.
Okay, krass. Ja, super. Dann haben wir die Funksachen. Haben wir die dann jetzt?
Ach, ich hätte tatsächlich noch was hier im Koffer dabei, wenn wir gerade dabei sind.
Ja.
Zum Beispiel, jetzt ist hier schon langsam sehr voll geworden mit den Dongeln.
Die Markierung drauf wissen wir halt nicht.
Genau. Also es, wie wir gerade gemerkt haben, gibt es so für jeden Angriff so ein bisschen das richtige Werkzeug. Also wir reden jetzt gerade von dem hier, das ist ein Crazy Radio. Nennt sie das gar nicht, weil es so ein
Hörer,
verrückter Angreifer ist.
Ein USB-Port mit einer kleinen Platine, wo eine Stabantenne dran ist.
Genau, also es ist tatsächlich nicht mehr. Tatsächlich ist es auch wirklich nicht mehr. Gemacht ist das eigentlich für einen kleinen Quadrocopter zum Fliegen, so eine kleine Mini-Drohne und das ist so ein Bodendongel, den man einstecken kann, um damit dann zu funken und sich die Daten aus der Luft übertragen lassen zu können. Die Idee dahinter ist aber ähnlich wie beim WLAN, wenn ich das Gerät jetzt, ich sag mal böse, missbrauche zum Hacken. Denn warum sollte ich es mir so kompliziert machen, mit einem Software-Defined Radio jetzt den ganzen WLAN-Standard zu implementieren? Ich nehme einfach eine WLAN-Karte. Und wenn ich jetzt Geräte habe, die zum Beispiel einen NR24-Chip haben und die sind relativ beliebt. Warum sollte ich das Ganze nochmal nachprogrammieren, aufwendig nachmachen, wenn ich einfach ein Gerät habe, wo so ein Chip drauf ist, den ich umprogrammieren kann? Und genau da kommt es ins Spiel, weil das hier ist einfach ein NR24-Chip drauf. Prinzipiell ist das einfach nur ein Breakout-Board für den, den ich frei mit einer Software programmieren kann. Und besonders beliebt ist der eben auch noch bei Hackern oder eben bei Bastlern, weil er einen Verstärker noch drin hat.
Und was könnte man damit knacken? Drohnen zum Beispiel?
Also so man könnte zum Beispiel die Drohne übernehmen, aber dieser Chip ist wie gesagt sehr beliebt. Der Hersteller selber sagt zum Beispiel in Tastaturen, Mäusen, Presentern, Barcode-Scannern bis hin Spielzeug listet er auf und ich glaube sogar Medical-Geräte waren irgendwie sowas drin. Herzschrittmacher weiß ich noch nicht, aber eins habe ich hier mal mitgebracht, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht. Das ist hier so einmal, ich glaube so mit einer der klassischen Geräte, die der ein oder andere Vortragende kennt. Das ist einfach so ein Presenter mit Laserpointer und ähnliches und ich kann dann hier über die Tasten einfach nächste Folie, vorige Folie oder sowas machen, kann dann schön frei reden.
Ja.
Die stecken sich alle natürlich sehr gern ein, damit sie das machen können. Da drin ist einfach so ein kleiner Dongle drin, mit dem man dann den man an seinen Rechner anschließt, um seinen PowerPoint zu bedienen. Interessant ist eben zum Beispiel bei dem, haben wir herausgefunden, dass dort eben genauso ein NR24-Chip drin ist. Also könnte man sich mal die Kommunikation anschauen und genau das haben wir gemacht, haben das ein oder andere festgestellt. Das allererste, was wir festgestellt haben, war, dass es nicht Replay geschützt war. Also sprich, ich kann das Signal für nächste Folie aufzeichnen mit so einem Software-Defined Radio zum Beispiel und kann es einfach wieder abspielen. Dann kann man den Präsentierenden natürlich schon mal sehr aus dem Konzept bringen. Genau, dann beim aber weiteren genaueren Hinschauen und Analysieren der Pakete war relativ schnell klar, dass es sogar auch unverschlüsselt ist, denn wir konnten sogar die Tasten zuordnen. Denn was hier passiert, ist relativ einfach. Wenn ich hier drauf drücke, also wenn wir den Dongle jetzt einstecken in den Rechner, braucht keinen Treiber oder irgendwie etwas, funktioniert sofort mit PowerPoint. Der Witz dahinter ist einfach, dass dieser Dongle sich prinzipiell erstmal als Keyboard sozusagen ausgibt und dass da einfach die Bild-Auf- und Bild-Ab-Taste, Page-Up, Page-Down-Taste ist. Das war's. Wir haben gedacht natürlich nochmal, vielleicht kann man da noch einen Schritt weiter gehen. Wir wissen jetzt im Klartext, was es schickt, wie das ungefähr aussehen muss. Jetzt macht das natürlich absolut keinen Sinn, dass der Hersteller da eine Tastatur drauf. Hier gibt es ja nur diese vier Tasten.
Genau. Aber man kann natürlich in Software diese Tastatur benutzen wahrscheinlich.
Aber man könnte natürlich mal sagen, ja, was passiert denn, wenn ich statt einem Bild auf und einem Bild ab mich als Präsenter ausgebe? und sage, ich drücke mal die Taste A. Die gibt es auf dem Gerät natürlich nicht, aber vielleicht hat hier doch jemand geschlafen und oder war, vielleicht sind es auch finanzielle Gründe, es war günstiger, einfach die komplette Tastatursoftware drauf zu machen. Und dann kann ich auf einmal auch ein A eingeben, obwohl es dafür gar nicht geht. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir können das auch mal gerade versuchen zu demonstrieren.
Ich brauche dann noch einmal das HDMI.
Man könnte ja dann natürlich auch einfach die Kommandozeile öffnen. Das ist ja auch eine Tastenkombination. Das
genau, also sobald man auf einmal auf dieser Tastatur, also es gibt hier ein paar schöne, ich sag mal für den Angreifer, ein paar sehr passende Effekte. Das erste ist natürlich, genau, wenn das funktioniert, bin ich prinzipiell mit einer Tastatur unterwegs. Und das zweite ist natürlich, mit einer Tastatur kann ich prinzipiell immer einen Rechner übernehmen, weil... Das sind die direkten Eingaben. Noch schöner ist dabei, meistens ist der ja an einem Rechner angeschlossen, wo der Präsentierer präsentiert, sprich, der ist ungesperrt. Also ich habe keinen, genau, er ist eingeloggt, er ist ungesperrt, der Rechner. Und wenn man jetzt vielleicht noch auf die peinliche Komponente raus möchte oder so, dann kann man natürlich auch noch sagen, dass man den Präsentierenden natürlich auch vor ganzem Live-Publikum damit hacken kann.
Ja, klar.
Genau.
Vor allem, das im schlimmsten Fall guckt, ist das ja sozusagen so, dass die Präsentation ganz normal weiterläuft, während du auf seinem Rechner da rumrödelst.
Genau, und also das gar nicht mitkriegt. Das geht dann relativ schnell. Wir können das, glaube ich, also wir versuchen uns das mal auf dem Rechner anzuschauen. Das klappt nicht immer irgendwie beim ersten Mal. Das ist dann, es kommt dann ein bisschen auf Zeitabstände rein. Wenn der Rechner ein bisschen langsamer ist, muss ich zum Beispiel zwischen der Tastenkombination, die die Konsole öffnet, und den Befehlen, die ich in die Konsole eingebe, ein bisschen warten. Deswegen gibt es da immer so ein paar Dinge, die gerade jetzt bei so einer Live-Demonstration sehr gerne mal schief gehen. Man möge es mir verzeihen. Technisch ist das aber natürlich durchaus möglich, da Beliebiges zu machen. Wir haben jetzt einfach, genau, wenn man das mal umschaltet, ist einfach ein Windows, nichts dran, da präsentiere ich auf meinem Rechner, starte praktisch einfach nur das Angreiferprogramm und nehme dazu eben genau diesen Crazy Radio Dongle, den wir haben, stecke den bei mir ein. Dafür haben wir dann eine Software entwickelt, mit der das funktioniert, in der sage ich prinzipiell einfach nur, such die Pakete von diesem Präsenter, passe dich auf die passende Frequenz ein, passende Kanäle. Wenn er es gefunden hat, sagt er mir Bescheid. Er hat gesagt, es hat geklappt. Und wenn wir jetzt wieder auf den anderen Rechner rüberschalten und ich sage einfach mal, ich möchte den Angriff tätigen.
Ja, da bist du schon, ja.
Und dann sieht man Konsole öffnen. Ich habe jetzt einfach einen Beispieltext reingeschrieben. Aber ich kann natürlich jetzt, klassischer wäre jetzt eine PowerShell aufmachen und Download and Execute, also einfach mir eine Exe runterladen, gleich ausführen. Dann habe ich den Rechner prinzipiell erstmal so unter meiner Kontrolle. Oder klar, wenn es um jetzt einem nur die Reputation geht, kann ich natürlich auch beim Präsentieren den Browser aufmachen und auf eine Porno-Seite gehen oder was auch immer. Also
Classic.
Genau, Klassiker. Also da lässt sich, glaube ich, sehr viel machen und eben... ich glaube, die Einsicht ist einfach irgendwie ganz schön, weil irgendwie jeder denkt, es kann ja nicht viel passieren, ist ja nur ein Präsentationsgerät, besonders beliebt funktioniert. Aber was man dort gerade getan hat, ist nicht eine Tastatur anzustecken, die unverschlüsselt.
Wow. Und das gilt für alle Logitech-Presenter oder auch für alle?
Ganz so einfach kann ich es nicht vereinfachen. Wir haben jetzt mehrere Varianten. Also das ist jetzt der R400. Das ist so, der bei Amazon Best Choice immer gleich auf Platz 1 ist. Also der ist sehr gerne und sehr beliebt und auch lang schon irgendwie verwendet. Machen die meisten irgendwie so. Bei dem funktioniert das und eben auch bei sehr ähnlichen hat das funktioniert. Jetzt gibt es in letzter Zeit aber auch andere Hardware-Versionen von dem. Also Hersteller machen häufig, dass sie das Äußere gleich lassen. Aber wenn sie jetzt... was weiß ich, einen anderen Hersteller finden, der die Innereien günstiger produzieren kann, dann wechseln die gerne mal die Innereien. Und wir haben jetzt auch schon Varianten von dem gefunden, bei dem der Angriff exakt so nicht funktioniert hatte. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass es sicher ist, denn er hat nicht mehr funktioniert, weil der NF24-Chip schlichthin nicht mehr verwendet wurde. Das heißt aber nicht, dass der andere Chip auf einmal sicher kommuniziert. Das müsste man dann genau in weiteren Analyseschritten tun. Da sind wir eigentlich auch gerade so ein bisschen dran noch.
Aber diese Software, die du benutzt hast, die ist nicht offen im Netz zu haben?
Doch. Wir haben das Ganze an Logitech kommuniziert. Die wissen davon Bescheid. Wie gesagt, wir haben da unseren Responsible Disclosure Prozess. Wir möchten die Welt ja möglichst sicherer machen, ein bisschen besser machen damit und geben damit sozusagen die Chance, die Produkte zu verbessern. Und das haben die auch prinzipiell ihren Kunden zugesagt. Jetzt hat man natürlich dort ein bisschen Problem. Den kann man nicht so einfach patchen. So schnell mal ein Firmware-Update für diesen Präsenter geht geht nicht immer so einfach. Logitech
könnte man vielleicht über Treiberebene machen, oder?
Dass die Logitech hat tatsächlich Produkte, die sie updaten können über ihren Treiber. Also die haben Tastaturen, bei denen es vor mehreren Jahren war der Mouse-Jack-Angriff auch mal in den Medien. Der schlägt auf die gleiche Kerbe, ist auch ein NR24-Chip und ähnliche Problematiken. Und da hat Logitech tatsächlich geschafft, bei einigen Tastaturmodellen tatsächlich durch ein Update der Firmware in der Tastatur und dem Dongle die Probleme beheben zu können. Okay. Aber es kommt drauf an, der Dongle ist zum Beispiel meines Wissens nach nicht so einfach updatebar, weil es auch wieder unterschiedliche Chip-Varianten
gibt. Ja, aber der holt, wenn du den reinsteckst, holt er sich ja über Windows-Update-Prozess sonst was irgendeinen Treiber. Vielleicht könnte man in diesen Treiber sagen, bitte nur Page-Down, Page-Up und keine...
Das ist auf Treiberebene, genau. Also da müsste man tatsächlich den Treiber genauer kontrollieren. Typischerweise tut man es nicht, denn er ergibt sich, wie gesagt, als Tastatur aus. Und was natürlich Windows macht, ist einen Standard-Tastaturtreiber zu laden. Klar. Und da muss er gar nicht den Logitech-Spezialtreiber suchen oder ähnliches.
Aber diese Software, die habt ihr dann, also ihr habt dann den Hersteller gewarnt und dann habt ihr selber die Software veröffentlicht?
Genau, die gibt es einfach auf GitHub, kann man mal ausprobieren, mit rumspielen.
Und warum macht ihr das? Also ist das, gehört das auch zum... Prozess dazu, dass wenn ihr was rausfindet und selber eine Software entwickelt, dass ihr die dann veröffentlicht?
Genau, also das hat mehrere Gründe. Einmal kann man dann mit den Herstellern nochmal ein bisschen unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Der eine oder andere Hersteller, wo wir solche oder ähnliche Probleme gefunden haben, hat da auch schon was gemacht. Dann in neueren Versionen oder so wurde dann nachgebessert und es funktioniert besser oder wird verschlüsselt und sonstige Sachen, die dann noch gemacht werden, um es ein bisschen sicherer zu machen. Und natürlich, der andere Grund ist ganz banal, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Ich lebe jeden Tag eigentlich nonstop von Produkten, die Leute völlig umsonst rausgeben. Ob das jetzt das freie Metasploit-Framework ist, ohne die Pro-Version, ob das jetzt der Nmap-Port-Scanner ist, ob also mein Linux, alles da dran ist frei, also meine ganzen Werkzeugkoffer sind frei und ich lebe den ganzen Tag von Tools, die andere Pentester geschrieben haben, Leute, die Schwachstellen gefunden haben, das gemacht haben. Ich brauche diese Werkzeuge und deswegen ist es auch eine sehr schöne Sache, natürlich mal so ein Werkzeug zurückgeben zu können, um zu zeigen, das funktioniert und natürlich in der Hoffnung, dass die zukünftigen Präsenter nicht mehr für sowas anfällig sind.
Naja, interessant. Ja, krass. Ich sehe, wir waren ja gerade bei Funk. Ich sehe hier auch noch hier so einen Hack RF1 von Great Scott Gadgets. Das sieht, das lacht mich jetzt gerade an. Das macht auch irgendwas mit Funk wahrscheinlich.
Das ist prinzipiell was sehr Ähnliches wie das Lime SDR. Es kam früher. Es kann senden und empfangen, aber nicht gleichzeitig. Also Half-Duplex. Das heißt, einige Anwendungsfälle gehen damit nicht. Aber es hat eine größere, ein größeres Frequenzspektrum. Es reicht bis knapp 6 GHz tatsächlich. Und es war sozusagen eines der ersten Geräte, was auch vom Preis für Hobby-Forscher eben verfügbar war. Erst später kamen dann noch andere günstige Geräte auf den Markt.
Interessant. Hat sogar ein CE-Kennzeichen.
Genau. Wir haben das vor 1,5 Jahren vorgestellt, das erste Mal. Der Angriff mit dem Schlüssel wäre damit auch möglich gewesen.
Auch mit der gleichen Software, also das unterstützt das Ding auch.
Genau, die Software unterstützt eine ganze Reihe von Software-Defined Radios. Das bedeutet, also alle, die halt die entsprechende Kontrolle zulassen. Und prinzipiell sind die jetzt für Forscher erstmal nicht so unterschiedlich. Wenn man damit ein bisschen mehr machen will, dann ist so ein Lime-SDR einfach etwas leistungsfähiger.
Ah ja, okay. Du hast auch noch was mitgebracht, Ronald,
Also ich bin ja schon seit Wochen unterwegs, um die ganzen Sachen zusammenzutragen und überall einzukaufen. Zum Teil kommen sie ja auch aus dem Ausland. Es sind immer wieder Sachen dabei, die ich so auch nicht für möglich gehalten hätte. Manche sind irgendwie scheinbar banal und dann doch ziemlich gefährlich. Manche sind erstaunlich günstig. Oder manche sind besonders destruktiv und ich habe jetzt mal so drei kleine Sachen rausgesucht, die ich ziemlich überraschend fand. Also das erste ist wirklich vermeintlich banal, das ist so ein winziger, guck mal, ob wir das X noch finden, ein winziger USB-Dongel.
Der sieht aus wie so ein billiger Bluetooth, wie so ein Bluetooth-Ding, was man für eine Maus oder so, für eine Bluetooth-Maus verwendet. Ne?
Ja, es ist tatsächlich billig. Also es kostet 10 Euro, kann man bei Amazon kaufen. Und es macht nichts anderes, als minimale Mausbewegungen zu simulieren. Also man steckt es an und die Maus bewegt sich in so geringem Maße, dass man das gar nicht sieht. Fragt man sich natürlich erstmal,
Dadurch fährt der Rechner nicht, fährt sich nicht runter, dass man ein Passwort eingeben
muss.
Ja,
genau. Wahrscheinlich, ne? Also das ist, wenn man das Ding irgendwo installiert, wenn jemand sich gerade einen Kaffee holt zum Beispiel oder auch vorher, morgens, bevor jemand da ist, dann bleibt der Rechner einfach an, wenn der vom Rechner sich entfernt und den nicht sperrt.
Ach, krass.
Und da kann man dann irgendwie komfortabel dann darauf zugreifen, eben zum Beispiel im Rahmen eines Pentests. Oder auch so Ermittlungsbehörden nutzen sowas. Ne? Die versuchen dann natürlich, Täter auf frischer Tat zu ertappen vor dem Rechner. Oft sind da ja auch die Laufwerke verschlüsselt und sobald der Rechner ausgeht, wird es sehr, sehr aufwendig bis unmöglich, an diese Daten ranzukommen. Mhm. Die stecken dann sowas in den Rechner, damit der halt weiterläuft und sich nicht ausschaltet.
Dagegen, ja?
Gibt an der Stelle auch noch eine tolle weitere Geschichte. Die sind auch tatsächlich unter noch einer ganz anderen Benutzergruppe sehr beliebt, diese Dinge. Also wenn man bei Amazon schaut und in Bewertungen schaut, sind das meistens nicht Hacker, Pentester oder irgendwie Behörden, die den kaufen, sondern sind ganz normale Büroanwender. Die kaufen diesen so einen Mausjiggler sehr gerne mal, weil die Unternehmensrichtlinie schreibt vor, dass man ihren Skype for Business online sein muss, dort erreichbar sein muss, auf abwesend oder darf man sich nicht stellen. Und wenn man jetzt sagt, man macht Homeoffice und macht sich einen faulen Tag zu Hause, müsste man ja die ganze Zeit die Maus bewegen, damit man immer in dem Anwesenheitsstatus bleibt. Und das ist kein Scherz. Die meisten Bewertungen sagen, genau dafür kaufen sich die Leute dieses Gerät.
Ach, witzig. Ja, okay.
Also nicht nur für Hacker, sondern auch da wieder ein Dual Use, um nicht aufzufallen, ja, wenn man gerade mal wieder die Beine hochlegt.
Und dagegen tun kann man ja wahrscheinlich nichts, weil...
einfach eine Maus, ja.
Einfach eine Maus, ne? Da müsste man halt einfach alle USB-Buchsen abkleben.
Oder ja, so. Oder man, was sinnvoller ist, das einfach den Rechner zu sperren. Also wenn man sich davor schützen will, genau, einfach unter Windows, ist es ja Windows-Taste plus L, das geht ja ruckzuck in Fleisch und Blut über.
Stimmt.
Ist auch in Firmen, in vielen Unternehmen vorgeschrieben. Das sollte man tun, man sollte sich nicht auf diesen Timer verlassen, dass der schon alles absichern wird, wenn man den Rechner verlässt.
Verstehe, verstehe. Da hast du jetzt eine wunderschöne Armbanduhr mitgebracht, die sieht besser aus als viele. Wir hatten neulich eine Sendung gemacht über Smartwatches, die sieht sehr fast so, wie heißt das, Steampunk-mäßig aus. Ne?
Ich weiß nicht, ob sie jetzt richtig rum ist.
Zeig dir mal kurz von der Seite. Also die ist ja richtig offen hier, ne? Also richtig einfach so offene Platinen mit so einem Schwarz-Weiß-Display drauf.
Genau, das ist im Prinzip eine Smartwatch. Die ist frei programmierbar, da ist so ein ESP drin, das ist so ein Mikrocontroller mit WLAN. Da ist aber eine sehr besondere Firmware drauf. Diese Firmware scannt nach WLAN-Netzen und kann diese Netze einfach so wegpusten. Das sind sogenannte Deauthentication-Pakete, die da verschickt werden. Das sind Datenpakete, mit denen die Clients erfahren, dass sie sich vom Router trennen sollen. Also wenn der Router zum Beispiel einen Neustart macht oder so oder den Kanal wechselt, dann sagt er halt hier, trennt euch mal alle von mir, jetzt passiert irgendwas. Und die sind aber nicht geschützt. Also die sind halt offen wie eine Postkarte und diese Uhr verschickt eben im Namen des Routers diese Deauth-Pakete und die meisten Clients reagieren da drauf, weil die wenigsten davor geschützt sind. Und
also kannst du dann, also du musst dann das WLAN auswählen wahrscheinlich, was du deauthentifizieren, ihr wisst, was ich meine, wollt. Wollen wir das mal ausprobieren? Oder
ist das,
oder ich ist denke,
Ja, können wir machen. Also es wird ein bisschen für Verwunderung sorgen möglicherweise in der näheren Umgebung.
Ach so, meinst du?
Wenn das WLAN plötzlich weg ist.
Selektiv oder
man kann nicht. Also man kann das Netz aussuchen, aber es sind natürlich sehr, sehr viele Leute
da. Ja, genau. Und wenn dann andere betroffen sind, ist ein bisschen schwierig. Also sagen wir mal so, mit so einer hier, so einer Alpha-Karte wieder, um da wieder vielleicht den Kreis zu schließen. Mit der kann man jetzt auch mit Linux-Software wieder sehr gezielt sagen, genau deiner MAC-Adresse, genau von diesem Access-Point trennen.
Und das geht mit der Uhr nicht.
Und die ist mehr so Amok-mäßig.
Das geht mit der Uhr prinzipiell auch. Ist halt alles Software-Programmiersache. Die Uhr macht prinzipiell das Gleiche. Da ist ein WLAN-Chip drin, den man eben auch etwas freier programmieren kann als normale WLAN-Hardware. Und dann sagt man ihm eben schick an alle Clients von diesem Netzwerk an alle Adressen diese Pakete, diese Deauthentification-Pakete raus. Und da sie im in aktuellen WLAN-Standards, also WPA und WPA 2, nicht verschlüsselt werden, die sind, also diese Management-Frames heißen, die sind komplett offen, dann akzeptieren die Clients diese Nachrichten und denken, okay, der Router sagt, ich soll mich trennen.
Ja, ja. Gut, trenne ich mich mal.
Kann ich mal.
Also dann verliere ich sozusagen die WLAN-Verbindung und geht das dann, wird mein Smartphone versucht dann wahrscheinlich irgendwann wieder automatisch Verbindung herzustellen.
Also das kann, ja, in der Regel passiert das. Sobald die Attacke aufhört, wird die Verbindung wieder hergestellt. Mhm. Das kann problematisch sein. Also wir haben das eine ganze Weile mit dem iPhone zum Beispiel ausprobieren können, dass zum Beispiel die VPN-Verbindung getrennt wird und nicht wiederhergestellt wird. Also das heißt, okay. man ein Pentester oder Angreifer schnüffelt in einem WLAN alles mit. Und so eine VPN-Verbindung sorgt ja erstmal dafür, dass die Daten auf jeden Fall verschlüsselt werden. Mhm. Und mit so einem De-Authentication-Paket kann er eben die Verbindung trennen. Das Gerät trennt die VPN-Verbindung eben auch, baut sie aber nicht wieder auf und kommuniziert dann unverschlüsselt mit dem WLAN.
Ich verstehe, also krass.
So, das ist schon ein Problem. Und alleine, dass man damit im WLAN lahmlegen kann, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Also, dass der Nachbar oder auch sonstige Störenfriede einfach hingehen können und quasi das komplette WLAN in der näheren Umgebung lahmlegen können.
Aber es gibt auch Clients, die da nicht drauf reagieren.
Ja, das passiert jetzt gerade, WPA 3. Ne?
Auch davor tatsächlich schon. Also, wenn man es genau sieht, ist es sogar sehr traurig, die Geschichte. Und zwar eigentlich sollte es seit 10 Jahren gehen. Es sind genau diese Management-Frames, die anfällig sind, und man hat eine Erweiterung geschrieben, den 802.11w-Standard, der beschreibt die Protected Management-Frames, in denen diese Pakete, die eben sagen, trenn dich mal, lieber Client, noch signiert sein müssen vom Router mit Schlüsselmaterial. Ja, okay. Und das heißt, diese Signatur kann der Angreifer natürlich nicht nachmachen. Jetzt müssen das beide Seiten unterstützen, Router wie Client, und eigentlich sollte man es, und bis ein Standard wieder umgesetzt wird. Und ja, also klar. Es braucht alles so seine Zeit. Ich muss sagen, im Firmenumfeld, wenn man mit professionellem Equipment arbeitet, also sag ich mal einen ordentlichen Windows 10 Laptop und ohne jetzt Marken groß nennen, ob das jetzt ein Cisco WLAN Router ist oder Alpha, also gibt es einen ganzen Haufen, und die achten inzwischen durchaus drauf. Also bei einem Cisco weiß ich es zumindest auswendig, da gibt es in der Oberfläche wirklich zum Managen, da kann ich sagen, Protected Managed Frames ein, aus oder optional. Ah, ja. Also
Fritzboxen, wisst ihr das?
Zufällig? Können die inzwischen auch,
prinzipiell. Aber ja. Die Clients müssen das auch unterstützen, das ist aber wahrscheinlich genau. Aktuell einigermaßen
prinzipiell aktuell. Prinzipiell eigentlich sollte das da sein, aber man muss sagen, deswegen auch immer Pentester. Mhm. Deswegen mache ich auch, wenn ich jetzt eine Firma mich beauftragen würde, ihr WLAN zu testen, mache ich nach wie vor immer noch auch diesen Angriff. Mhm. Denn wirklich Sicherheit weiß ich, also ich muss es wirklich nachschauen, ob das noch funktioniert und wann das funktioniert, in welchen Sachen. Und häufig muss man ja auch sagen, kommt ja auch auf den Anwendungsfall an. Du hattest gerade gemeint, manchmal ist das reine Verbinden ja schon auch schlimm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das Gerät ist jetzt hier nicht wahnsinnig groß, so eine Uhr, also ich kriege das so klein. Mit einem größeren Akku kann ich das vielleicht sogar eine halbe Woche oder Woche betreiben. Mhm. Jetzt überlegt man sich mal, wo sind vielleicht noch ältere und schlechtere WLAN-Geräte drin? Die sind meistens in sowas wie vollautomatisierten Lagerhallen, wo die Roboter mit WLAN selber noch rumfahren und sowas. Ja, dann lasse ich das halt einfach mal eine Woche neben der Lagerhalle fallen und schreibe noch eine schöne Erpresser-E-Mail und sage, dein fährt dein Lagerregalroboter nicht mehr, wenn du. Ja. Also die Szenarien kann man sich da immer sehr unterschiedlich ausdenken. Also Relevanz hat das auf jeden Fall nach wie vor, auch wenn man traurigerweise sagen musste, der Standard ist tatsächlich dieses Jahr 10 Jahre alt, der das verbessern sollte.
Ich fand es auch erschreckend billig. Also das ist auch so ein Gerät, das kostet gerade mal $30, glaube ich.
Die Uhr?
Ja.
Aber das ist keine Pentester-Hacker-Uhr, sondern es ist eigentlich eine so eine Open Source Smartwatch oder wie?
Ja, sie wird schon mit dieser Angriffsfirmware ausgeliefert. Es gibt inzwischen aber auch ein Modell für Hacker im allgemeineren Sinne, also für Bastler, die dann alles beliebig damit anstellen können. Also die ist ja sehr vielseitig, dieser ESP, da kannst du ja sehr viel mit machen, auch mit WLAN-Steuerung oder einem Webserver oder einem Hotspot, was ich. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt es da, und die kann man auch
da sehr zivile gut nutzen. Zwecke nutzen, ja. Weil ich finde die eigentlich ganz cool. So. Die sieht so richtig nerdig aus. Die hat aber keinen Touchscreen, ne? Sondern du musst sie mit...
Ich weiß gar nicht, ob der Akku inzwischen aufgeladen ist. Also ist der einzige Grund ist, dass sie, ist der Akku, nee, der Akku ist noch nicht geladen, aber ist natürlich komplett mobil und autark.
Diese ESP-Chips sind generell sehr günstig. Also man kriegt in Deutschland so ein kleines Board für 5 €. Und die werden sehr breit eingesetzt. Also für alles, was irgendwie klein sein soll und WLAN fernsteuerbar ist. In ganz vielen Baumarkt-Steckdosen stecken mittlerweile auch ESP-Chips drin, also solche, die per Smartphone steuerbar sind. Die Dinger findet man mittlerweile auf eigentlich fast überall.
Wie heißt diese Uhr? DS Tike?
Das ist der Hersteller D-Steik. Und die Uhr heißt, glaube ich, die auf Indicator Wristband oder so ähnlich. Man findet das relativ easy.
Ah, ja,
muss man allerdings importieren, ich glaube aus USA oder aus China direkt.
Ah, verstehe, okay. Aber da, du hast noch was, was da so vor sich hin blinkt, vermutlich.
Ich fange mal von vorne an. Also wir waren ja gerade bei Ladekabeln.
Ja.
Ich habe hier noch ein Lightning-Kabel fürs iPhone. Das ist ein normales iPhone 10 oder iPhone X nennt man es, glaube ich. Mhm. Bin ja nicht so der Apple-Nerd. Das ist hier angeschlossen an ein normales Lightning-Kabel.
Ja, man sieht aber, dass es kein originales ist.
Ja.
Ne? Sieht schon ein bisschen
anders aus. Der Apple-Nerd sieht das vielleicht.
Ja, okay. Ich hätte es nicht erkannt, aber es gibt ja auch viele Fakes. Ne?
So ja, ja.
Kabel sind ja unheimlich teuer.
So ein einfaches Kabel, was man vielleicht bei Amazon bestellt hat.
Genau, man sieht hier, es ist halt normales Lightning. Eine Seite USB. Das kann ich mal zeigen. Es ist auch komplett funktionsfähig. Also man kann laden und auch Daten austauschen.
Pimmelim, ja. Das iPhone sagt.
Ja, man sieht das, das ist die normale Meldung hier, wenn man das anschließt an den Rechner. Es lädt jetzt und es hat eine Datenverbindung. Also man kann es normal benutzen, beliebig lange, bis dann der Pentester oder der Angreifer kommt mit dieser Fernbedienung. Ich zeige sie mal in die Detailkamera.
Das ist auch wieder nur, das sind irgendwie drei gesandwichte Platinen mit einer Stabantenne dran.
Genau, eine Knopfzellenakku ist da noch drin.
Ach so. Ah ja. Und hat die auch so ein schönes Muster hinten drauf.
Ja, die haben sich da richtig Mühe gegeben.
Detailkamera, ach so, genau. Wundervoll, wundervoll.
Ja. Und ja, wenn man da jetzt hingeht, im Akku hat das auch noch. Genau, es ist jetzt ganz normal per USB mit diesem Rechner verbunden, den wir eben halt auch schon mal gezeigt haben. Vielleicht gehen wir da jetzt mal drauf. Ja, wenn ich jetzt auf diese Fernbedienung drücke, man hört es schon, meldet sich das Gerät als USB-Tastatur an und tippt ganz schnell was ein, ohne dass ich irgendwas mache. Und in dem Fall kommt dann irgendwann wenn man jetzt auf den Rechner geht, sieht man es, der Hinweis, dass man irgendwie gehackt wurde. Also in dem Moment, wo ich diese Fernbedienung betätige, kann ich eben beliebige Tastaturbefehle ausführen. Ähnlich wie mit dem Presenter, den wir vorhin gezeigt haben, wo da der Empfänger missbraucht wurde. Also in dem Fall ist dieser Empfänger halt in diesem USB-Kabel versteckt und funktioniert auch auf wirklich lange Entfernung, weite Entfernung. Ich glaube so 50 Meter mit dieser Spezialfernbedienung. Es geht auch mit dem Smartphone, man muss da nur eine App runterladen und kann dann auch ohne diese Fernbedienung diese Aktionen auslösen. Man kann sowohl die Tastatur als auch die Maus steuern, also könnte auch den Mauszeiger sich bewegen lassen.
Also sind so Makros, die man da vorher drauf flasht oder
man
was?
Man kann das über die Arduino IDE programmieren und da beliebige Kommandos. Also alles, was mit Tastatur und Maus geht, kann ich da eben skripten, Tastatureingaben, Sachen anklicken und wenn man das eben ausführt, zum Beispiel auch wenn sich der Kollege gerade den Kaffee holt, hat man die volle Kontrolle über den Rechner und kann innerhalb kürzester Zeit, also die PowerShell ist in dem Kontext halt auch sehr beliebt.
Ja, klar.
Die kann ja sehr viel, die kann Sachen runterladen, die kann Sachen ausführen, die hat weitreichende Rechte auf dem Rechner.
Verstehe schon. Aber das geht das in beide Richtungen? Also ich meine, man könnte ja theoretisch auch eine Tastatur könnte man ja auch ans Handy anschließen, zumindest bei Android-Geräten. Geht das auch oder geht das nur auf Rechnerseite?
Das geht auch. Also man muss dann natürlich diese Seite mit dem USB-Stecker über dieses USB-Host oder...
Ah ja, so meinst du. Okay, aber es geht jetzt nicht in dieser Konfiguration.
In dem Fall nicht, nee.
Und dieses Kabel gibt es aber auch für mit weiß ich nicht, USB-C oder Micro-USB oder so. Du hast jetzt nur ein Lightning gerade...
Ja.
Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was da angeschlossen ist. Wahrscheinlich kann man auch einfach das iPhone abmachen und das würde dann genauso funktionieren. Das ist nur der Stecker. Ne?
Genau, okay, man kann im Prinzip auch das Kabel abschneiden. Also die ganze Magie steckt eben in diesem kleinen USB-Stecker. Und das ist einfach nur Tarnung im Prinzip. Ne? Das ist halt, hat halt eine Funktion, man kann es jeden Tag benutzen, man lässt es am Rechner angeschlossen.
Ja, genau, da gibt es viele Leute, ja, verstehe,
krass. Und es funktioniert vor allen Dingen betriebssystemunabhängig. Also man muss natürlich das Skript anpassen, weil die Tastaturbefehle bei jedem Betriebssystem anders sind. Aber ich kann damit ein Windows genauso wie ein Linux oder auch ein Mac angreifen, wenn ich eben weiß, mit wem ich es zu tun habe.
Und das ist auch verboten? Wahrscheinlich ja.
Nicht zwangsläufig. Also es ist eben auch ein Pentester-Werkzeug. Man kann auch wunderbar Sachen automatisieren. Also wenn ich jetzt Admin bin, kann ich damit, weiß ich nicht, irgendwie Software-Updates starten oder Sachen nachinstallieren.
Ja, aber das könnte ich ja bei diesem Kabel auch sagen, bei diesem Kabel mit dem GSM, mit einer SIM-Karte drin.
Weil da eben, ich glaube, das Telemediengesetz.
Das Mikrofon macht's kaputt.
Genau, das ist eben in einem verbotenen Sender.
Das hattet ihr gar nicht gesagt, dass da auch noch ein Mikrofon drin ist.
Doch, man kann es anrufen, okay. Genau, man kann es anrufen und den Raum abhören.
Ah, okay. Du,
dann das ist wirklich einfach eine versteckte Wanze tatsächlich.
Okay, das ist krass, okay.
Ja, ich kann hier nochmal, also man kann hier mit dieser Fernbedienung zwei sogenannte Payloads eben auslösen. Mhm. Das eine haben wir gerade gesehen. Ich kann
gehen nochmal auf den Desktop, genau. Drück mal den.
Genau, es dauert ein paar Sekunden. Genau, jetzt geht's los. Ich kann es auch ein bisschen anschaulicher präsentieren.
Ah. Ey, Rickroll hier nicht den meinen Ablink hier, ist ja schrecklich. Ja, sehr schön. Das
sind natürlich jetzt harmlose Sachen, aber...
Finde ich nicht so harmlos, schreckliche Lied hören zu müssen. Ja, krass. Also wie teuer ist das Ding, dieses Kabel?
Das Kabel kostet $100, die Fernbedienung kostet nochmal 60, die braucht man aber nicht. Man kann sich eine kostenlose App halt runterladen und das Kabel dann eben aus geringerer Distanz, so 10 Meter sind das ungefähr, auch mit dem Handy auslösen.
Das Bluetooth oder irgendwie sowas?
Genau, Bluetooth für Energy.
Also das Ding ist dann sozusagen so ein geboostetes Bluetooth.
Genau, das funktioniert dann eben auch ein paar Räume weiter. Mhm. Genau, und solange schläft dieses Kabel halt ganz normal an dem Rechner und wartet auf seinen Einsatz. Und das fand ich schon ziemlich perfide, muss ich sagen. Weil
auf jeden Fall. Und im Gerätemanager sehe ich aber wahrscheinlich, dass da irgendwie so eine Bluetooth-Tastatur, die da nicht hingehört.
Nee, erstmal nicht. Du kannst das per Skript steuern, wann sie sich als Tastatur meldet oder Maus. Ah, und verstehe. Erst wenn der Angriff stattfindet, ich habe den Ton extra angelassen,
ja,
man hört dann, dass das Geräusch kommt.
Ja, klar.
Erst dann meldet es sich als Tastatur und legt dann los.
Ja, krass. Ja, das war sehr interessant. Haben wir noch was vergessen?
Also wir können da wahrscheinlich stundenlang erzählen, ne? Der ganze Tisch
komm,
liegt da
noch,
voll.
Einen kannst du noch.
Interessant vielleicht noch von, das liegt gerade hinter dir, dass da genau, wenn das? Wir da noch den Bogen fertig schlagen wollen, weil ich glaube, dann haben wir fast alles vom Tisch durch, was funkt, zumindest alles, was sich größer unterscheidet. Das 10. SDR zeigen lohnt sich wahrscheinlich auch nicht oder das 20. WLAN-Hacking-Gerät. Ich finde das hier tatsächlich noch ganz interessant. Wurde auch schon mal vorgestellt. Ist tatsächlich immer noch ein Klassiker. Also die Bauformen gibt es jetzt in allen Varianten. Das ist ganz einfach ein Proxmark 3. Und ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser für RFID-NFC-Hacking. Mhm. Erfreut sich dort großer Beliebtheit, wird immer wieder weiterentwickelt, irgendwie in Hardware-Versionen und in Software-Versionen. Und wenn man jetzt irgendetwas gefühlt mit NFC, RFID hacken will, dann würde ich tatsächlich genau zu diesem Gerät greifen.
Aber so die ganzen Bezahlsachen, die sind ja relativ...
Kommt jetzt auch wieder drauf an. Also ich kann eben so aus dem Nähkästchen erzählen, dass ich schon bei genügend Kunden vor Ort war und umsonst in der Kantine essen
kann. Ja, ich meine, diese internen Kantinensysteme, aber jetzt Google Pay, also diese NFC-Payment-Sachen.
Genau, um die Kreditkarte geht, sicher würde ich sie nicht per se nennen. Also sagen wir mal, sie sind als akzeptiertes Risiko. Mhm. Zum Beispiel kann ich mit meinem Handy und einer ganz normalen App hingehen und tatsächlich meine Kreditkartennummer aus meiner Kreditkarte
ausschließen. Ja, genau.
Dann könnte man schon jetzt sagen, aus Security-Sicht ist es schon gelaufen, weil die Kreditkartennummer und das Gültigkeitsdatum reicht, glaube ich, derzeit meines Wissens noch bei Amazon zu bestellen.
Gültigkeitsdatum wird, glaube ich, nicht.
Und der Name, doch, ich meine.
Achso, aber auf jeden Fall nicht diese CVC-Nummer.
Die nicht, aber meines Wissens nach zum Beispiel gerade die größten Shops wie Amazon fragen die gar nicht. Mhm. Oder es gibt auch schon, vor 10 Jahren hat unser Kollege gefühlt schon mal was dazu geschrieben, weil wenn ich die nur 3-mal ausprobieren kann, dann melde ich mich halt an über 30 Shops an. Mhm. Da die überall gleich ist, wo ich bei allen Shops die CVC-Nummern oder ich irgendwann mehr habe ich sie halt gefunden.
Versuchen.
Also die ist keine wirkliche Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Von dem her könnte man sagen, okay, das ist doch nicht sicher. Wenn es jetzt darum geht, ich tue jetzt im Vorbeigehen in deiner Tasche irgendwie schnell mal deine ganze Kreditkarte auslesen mit allem drum und dran, dann muss ich das verneinen. Nein, die Technik dahinter ist derzeit die moderne. Also es gibt Kartentechniken, die durchaus derzeit als sicher gelten. Aber eben die Frage ist immer, wo, wann man sie einsortiert und unter welchen Aspekten. In der Kreditkartenindustrie sind das halt akzeptierte Risiken, dass mal so eine Kreditkartennummer abhanden kommt. Ich als Privatperson hätte es eigentlich ungern, dass meine Kreditkartennummer abhanden kommt. Und eben, das ist ja wirklich nicht auf Kreditkarten beschränkt. Also da geht es wirklich um Zutrittsdinge, um tatsächlich ja eben, und wenn es nur Mensakarten der Studenten sind oder eben sonst in Studenten, also Unternehmen, die wir tatsächlich natürlich als Kunden haben, interessieren sich durchaus immer wieder mal, wenn man natürlich, bei manchen ist gerade das Thema Zugang besonders kritisch, Produktionshallen, da darf niemand rein, weil spätestens in der Halle ist alles ungeschützt. Man macht ja öfters sowas wie Büronetzwerk ist dann super sicher, aber wenn man die Produktionen gibt, dann steht da der Windows XP-Rechner rum und hat kein Passwort, weil man einfach definiert, da kommt einfach niemand rein, weil wenn man da drin ist, dann ist es unsicher, aber unsere Sicherheit besteht darin, dass keiner reinkommt. Und da sehen wir halt häufig, dass Unternehmen, die existieren, halt schon meistens länger wie 20 Jahre und vor 20 Jahren die alten Techniken waren halt.
Viele damit davon sind nicht mehr sicher. Kopieren zum Beispiel.
Teilweise sehr einfach oder sogar emulieren. Also ich kann tatsächlich so eine MyFair Classic-Karte, kann ich eben vorbeigehen, fast schon hacken. Der Angriff ist komplett implementiert. Also das Einteiler, das Gerät macht für mich alles, knackt die Schlüssel daraus, liest alles aus. Und wenn ich wollte, kann ich es auch noch gleich simulieren, sprich das Gerät gibt sich als Karte aus und ich kann es vor das Lesegerät halten. Und
verstehe.
Bin dann drin.
Und dann eine Frage, achso, wir haben hier nochmal so ein Ding, das hat so schöne bunte Stecker, hat mich direkt angesprochen. Was macht das?
Da kommen wir dann aus dem Funkbereich raus, immer näher sozusagen an die Hardware dran. Das gilt hier für so ein paar dieser bunten Platinen, die du da findest.
Ja, hier ist auch noch
findest. Eine. Genau. Ich lege die gerade mal hier so hin. Das ist etwas, was ich im Alltag irgendwie recht viel verwende. Tatsächlich, ich würde es gar nicht mal als Hacking-Gadgets bezeichnen, also das ist jetzt irgendwie nicht so eine Zeile eingeben und dann habe ich irgendetwas gehackt, sondern es ist viel eher ein Werkzeug, was mir, wenn ich so Embedded-Geräte analysiere, die Sicherheit davon prüfe, sind das einfach Geräte, die ich dafür brauche. Das eine ist jetzt hier ein Bus Pirate, nennt sich das. Das ist einfach praktisch ein Universaladapter, der recht viele, ich sag mal, Protokolle oder Techniken und Schnittstellen spricht. Also der spricht solche seriellen Schnittstellen, der spricht SPI, I2C,
Und dann musst du dann diese Pins
da OneWire, genau. Und wenn ich dann jetzt so eine Platine habe, also ein
das
typisches.
Ist so eine Feder hier, kann man da, da kommt dann
so ein Pin. Kann man sich so schön anhaken. Ein typisches Beispiel wäre jetzt. Vielleicht auf so einem Heimrouter oder so, da gibt es halt irgendwelche Speicherbausteine vielleicht drauf, die über dieses SPI-Protokoll reden. Dann kann ich mich da praktisch einfach dranhängen an den Speicherbaustein und per SPI mit dem Speicherbaustein reden.
Was ist SPI?
Das ist tatsächlich einfach eine Schnittstelle, eine Hardware-Schnittstelle, so ich weiß nicht, banal verglichen, vielleicht wie USB. Also das ist halt etwas, was meistens zur Kommunikation innerhalb von Platinen verwendet wird. Okay. Also wenn jetzt der Prozessor mit seinem Speicherbaustein sprechen möchte oder I2C kann es auch. Das ist häufig, wenn, was weiß ich, ein Temperatursensor gibt dann seine Daten über diese Leitung weiter. Da schlägt auch tatsächlich ähnlicherweise dieses Gerät noch mit rein.
Steht da drauf Italugator?
Das ist tatsächlich ein JTagulator. Ist auch tatsächlich wieder abgeleitet vom Schnittstellennamen JTAG. Als Hardware-Security-Mensch hat man das sehr häufig schon gehört. Das ist nahezu alle Chips, also zumindest Prozessoren, haben in irgendeiner Form meistens eine solche JTAG-Schnittstelle, die ist auch standardisiert. Und das ist eine Debugging-Schnittstelle. Sprich, ich kann praktisch auf Hardware-Ebene tatsächlich meine Software, weil wenn ich jetzt so ein, na gut, beim Raspberry Pi kann man sich es vielleicht noch leichter vorstellen, aber nehme mir vielleicht die Uhr mit dem ESP-Controller von wieder, ich kann da nicht so einfach mal debuggen, schauen, wie sind überhaupt die Register, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder sowas, drei Adressen überspringen oder so, geht nicht so einfach und genau da kommt dann wieder JTAG ins Spiel. Das ist tatsächlich einfach eine Hardware-Debugging-Schnittstelle. Und einer der größten Fehler, die man tatsächlich in Hardware-Produkten natürlich machen kann, ist diese nicht zu schließen, diese JTAG-Schnittstelle. Sprich, wenn ich dann nämlich so ein Gerät nachher im Feld habe, wenn es ein WLAN-Router zum Beispiel ist und ich habe da irgendwo einfach die JTAG-Pins drauf, ich muss noch wissen, wie sie belegt sind. Da hilft mir wieder dieses Gerät sehr schön weiter, dieser JTAGulator, weil der brute-force die Belegung, der probiert es einfach aus und ab wann er sinnvolle Daten zurückkriegt, so müssen sie wohl belegt sein. Man muss da meistens so um die 5 Anschlüsse finden. Der probiert einfach alles durch und findet dann die 5 Anschlüsse für einen. Und anschließend kann man damit dann ich sag mal, böse Dinge tun. Also man kann halt den Prozessor freisteuern und damit sehr viel machen. Ein Kollege von mir ist vielleicht ein anschauliches Beispiel. Der hat per JTAG ein so ein kleines IoT-Gerät praktisch am Bootvorgang gehindert, hat aber gemerkt, im Bootloader, das kann man sich vorstellen wie das BIOS, also so, das ist die erste Basis, die man von, wenn man dort reinkommt, kann man meistens gleich das ganze System irgendwie kompromittieren. Er ist nicht reingekommen, es hat nach einem Passwort verlangt. Er hat sich mit dem JTAGulator die PIN-Belegung oder aus dem Datenblatt rausgesucht, hat sich angeschlossen mit JTAG und hat einfach beim Bootvorgang den ganzen Vorgang angehalten. Denn ich bin jetzt praktisch wie in so einem Programm im Debugger, die Softwareentwickler wissen, wovon ich spreche, die drücken auf mal anhalten, wo auch immer das gerade steht. Ich möchte jetzt Schritt für Schritt durchgehen, die Instruktionen im Prozessor. Und der hat halt einfach angehalten, praktisch an der Passwortabfrage, hat sich das alles genau angeglichen, Adressoffsets verglichen und hat dann halt einfach dem Prozessor gesagt, jetzt kommt die Frage, ist das Passwort korrekt? Und dann hat er gesagt, ich möchte es gar nicht erst fragen, spring einfach gleich weiter, weil dann ist das Passwort korrekt. Ja, genau das kann ich mit dieser Schnittstelle machen, dann ist das Passwort. Hat er keins angegeben, ist sofort drin und kann das Gerät anschließend übernehmen. Also da hilft einem sowas zum Beispiel.
Das sind aber dann natürlich so fortgeschrittenen Geräte, ne? Die anderen Sachen sind da ein bisschen einfacher.
Die sind nicht so Click and Play, aber eben genau, sie helfen im Alltag. Also sind für mich immer wieder fast unersetzliche Werkzeuge. Da gehört auch eben so ein bisschen das noch dazu vielleicht.
Wir haben jetzt schon die Stunde längst über
strapazieren wir schon die Zuhörer.
Also das ist wahrscheinlich so ein E-Prom.
Genau, das ist so ein kleiner Programmierer. Also wenn ich mir jetzt eben... Ich sag mal, ich komme in das Internet of Things Gerät nicht rein, dann kann ich mir tatsächlich den Speicherbaustein meistens auslöten, dort einspannen, finde da drauf vielleicht dieses kleine Linux drauf, irgendwo ist die etc-passwd oder die etc-shadow, da steht das Passwort drin, ich kann es mir einfach rausholen, ist gehasht gut, vielleicht kann ich es knacken, vielleicht auch nicht, wenn ich es nicht knacken kann, spiele ich einfach mein eigenes Passwort rein. Cool. Tu es wieder zurückprogrammieren, einlöten und dann habe ich einen Rootzugang zum Gerät. Also
wir fragen nicht in Zukunft, wir fragen euch in Zukunft, wenn CT auch mal IoT-Geräte macht. Oder ihr könnt euch mal Heise Online angucken, wie sicher das so ist.
Unser
Webshop.
Ja. Um aber ganz kurz zurückzukommen zu Pentestern.
Ja.
Du schon sagtest, das meiste davon ist eben nur Werkzeug. Das heißt, so ein Pentest ist nicht einfach, man nimmt das Werkzeug und steckt es irgendwo ein.
Ja, ja.
Es ist eben deutlich, sagen wir mal, kreativer. Ist auch die ganze Idee von Hacken eigentlich, ne? Der kreative Umgang mit Technik. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass man zwar sowas hiervon benutzt, aber es vorher erstmal komplett umprogrammieren muss, damit es eben für den Anwendungsfall passt, den man da eben hat.
Klar, logisch.
Sonst wäre das ja alles sehr einfach.
Klar. Ja, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann kauft unser Heft. Ne? Da ist deine große Hacking-Gadgets-Geschichte drin.
Ja.
Stehen natürlich nicht alle eure Geheimnisse drin, aber trotzdem sehr interessant und abonniert Heise Plus und abonniert uns auf YouTube und wo noch, weiß ich nicht. Hinterlasst uns bitte eine Bewertung auf iTunes und wir freuen uns, dass ihr zugehört und zugeschaut und dass ihr dabei wart. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr noch Fragen habt. Du kannst ja auch die Sachen weiterleiten, ne? Wenn es nochmal irgendwas Konkretes gibt oder wenn ihr einen Tipp habt. Für euch vielleicht haben ja auch noch Leute Sachen, die ihr noch nicht wisst. Wir freuen uns über Mails an uplink@ct.de. Ja, und danke fürs Zuschauen und Zuhören.
CT Uplink.
Tschüss.